Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kultur, der Podcast. Heute mit der Folge 26. Wer hat Angst von Norma Jean? So, da sind wir wieder mit der neuen Folge 26 und mein Name ist Markus Kuslinski hier am Mikrofon und heute eine Besonderheit. Mir zugeschaltet ist Dirk Fenske aus dem schönen Brena. Hallo Dirk.
Hallo Markus, hallo Zuschauer. Leicht erkälteter Form. Ich wurde mit einem Killer-Virus infiziert von Leuten, die wir noch nicht verraten dürfen. Nein, nur eine leichte Erkältung. Keine Sorgen machen.
So, na denn, wir werden es heute durchkriegen und wir sind heute in Folge 26, Wer hat Angst von Norma Jean? Und wie wir die Sache so kennen, kommen wir erstmal mit den leicht statistischen Daten. Wir sind also in Folge 26, die ist aufgeteilt in 22 Kapitel, hat eine Gesamtlänge von 1 Stunde und 7 Minuten und das Grundthema oder das Hauptthema heute ist Marilyn Monroe. Und kurze Sachen noch, um die Sache ein bisschen einzuleiten, weil das ja doch in den 50er Jahren ist und vielmehr auch in den 60ern dann endet. Das ist ja alles ein bisschen weit her. Aber Norma Jean Baker oder Norma Jean Mortensen, der Geburtsname, dann gab es einen kirchlichen Taufnamen, Norma Jean Baker, der auch gerne von Fans benutzt wird. Und wir kennen sie als Marilyn Monroe. Und sehr bekannte von ihr, Filme von ihr sind zum Beispiel Niagara, oder Blondinen bevorzugt mit Jack Lemmon zum Beispiel oder Wie angelt man sich einen Millionär? Das sind sehr bekannte Filme und die kann man auch in diversen Mediatheken noch finden. Ganz großer Klassiker 1959, manche mögen es heiß. Das ist so der, glaube ich, der bekannteste aller Filme. Steigen wir gleich mal ein. Hast du da so eine, wie ist denn dein Kontakt zu dem Thema Marilyn Monroe?
Ehrlich gesagt, ausgesprochen kurz, lieber Markus. Ich kenne Marilyn Monroe weitestgehend nur als Pop-Ikone, die sie nun mal ist.
Ja.
Es gibt natürlich den bekannten Auftritt zur Geburtstagsfeier von JFK, wo sie dieses wunderbar suffisante Happy Birthday, Mr. President, gesungen hat. Ansonsten sind das weitestgehend eigentlich nur aus. Und ich habe mir nie irgendwie die Zeit genommen, einen ihrer Filme tatsächlich mal zu sehen. Mhm. Was das angeht, bin ich also eher unbefleckt.
Das ist gut, das macht die Folge bunt, das ist schön. Weil da andersherum, ich habe die von mir benannten Filme alle irgendwann mal gesehen, fand die auch immer für ihre Zeit recht passend. Was ein bisschen interessant war, oder was vielleicht als Zusatzinformation, bevor wir in die richtige Folge einsteigen, interessant ist, Marilyn Monroe wäre heute Influencerin, weil die war zum einen sehr geschickt, sie war sehr werbegeschickt, sie war, was auch viele Influencer haben, sie hatte einen interessanten Männergeschmack, nämlich sie suchte sich konsequent Männer aus, die nicht zu ihr passten.
Was aber natürlich auch so ein bisschen psychologisch im psychologischen Hintergrund begründet sein mag. Also ob sie den wirklich bewusst Leute aus oder Männer ausgesucht hat, die nicht zu ihr passten, das mag ich arg bezweifeln.
Ja, also es ging meistens schief. Das war der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Was aber interessant war, sie hatte eine frühe Variante, dass das wirklich werbemäßigen Umgangs entwickelt. Sie war sehr schlagfertig in Interviews, sie war auch immer sehr lustig und sehr unterhaltsam und sie war für ihre suffisanten Sprüche bekannt. Sie wurde mal gefragt nach Aktfotos und da wurde sie gefragt, was sie denn, dass sie da ja nichts anhatte. Und da hat sie gesagt, ja, während Rob Stern diese Fotos gemacht hat, hatte sie natürlich was an, sie hatte das Radio an. Und
sie wurde auch mal gefragt, was Marilyn Monroe denn wohl im Bett tragen würde. Und daraufhin hat sie geantwortet, nur Chanel Nummer 5. Und diese legendären Sprüche, ja, sind mir da auch geläufig.
Aber was ich finde, die waren spitz, aber mit Stil, oder? Also die waren jetzt nicht anrüchig, die waren spitz und die haben auch das erreicht, was sie sollten, aber ich finde, sie waren nicht stillos.
Ja, richtig. Ich weiß auch gar nicht, ob sie unbedingt Influencerin gewesen oder geworden wäre. Es wären auch ihr zahlreiche andere Möglichkeiten offen geblieben. Sie hat eine Kunstfigur aus sich geschaffen. Und damit ist sie in ihrer Zeit doch sehr früh dran gewesen. Da gab es nämlich nicht viele Vorläufer. Und wenn man sich überlegt, dass auch hier natürlich auch mit dem Background von gewissen Produzenten natürlich auch oder Hinterleuten und Befürwortern und Förderern die eine oder andere chirurgische Anpassung vorgenommen wurde, hat man hier eben schon wirklich eine der frühen Kunstfiguren. Ja? Und Marilyn Monroe ist vielleicht der weibliche Helge Schneider aus den USA der 50er Jahre, wer weiß das schon so genau. Also die die Wege sind vielseitig, ja. Andere Leute haben später, sagen wir mal später, spätestens ab den späten 60ern oder 70er Jahren ähnliche Wege geschlagen. Und wenn ich jetzt einfach mal ganz kurz nur David Bowie ins Spiel werfe, dann ist Marilyn Monroe gar nicht mal so weit weg davon.
Ja, man muss dazu sagen, auch mal um die Leute, da werden einige jetzt googeln müssen, wenn sie uns hören, die Tatsache der chirurgischen Optimierung, die ist älter als man denkt, weil auch ein Clark Gable, der ja vom Winde verweht gerät hat, war gesichtsoperiert, hatte sich ein paar Sachen machen lassen. Und auch ja. der liebe Dino, also Dean Martin, war
Dean Martin, wie wir auch in dieser Folge lernen, ja. Ich wusste es selber Tatsache nicht.
Ein komplettes Kunstprojekt, das wusste ich vorher.
Ja, stopp, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ich habe die Hintergründe, weil ich tatsächlich von der Musik her ein großer Dean Martin-Fan bin, ja. habe ich mal ein bisschen nachgeschaut. Hm. Und ja, man sieht es bei auf alten und auf neuen Fotos. Hm. Was aber gemacht wurde, ist, seine Nase wurde verkleinert. Ende im Lied.
Nicht ganz. Es gab es gibt so Kinnanpassungen und so. Das ist auch schon, da gab es so ein paar Marker.
Ach, das habe ich nicht gefunden, aber.
Gab es so ein paar, ja, man sieht es, wie gesagt, wenn man die Fotos so vergleicht. Ne? Ich will damit sagen, so Optimierung, das ist sogar älter, als man denkt.
Das war damals, zu Zeiten von Marilyn Monroe, noch kein alter Hut.
Nein.
Sondern
nein.
Es kam gerade erst auf.
Genau. Und wir haben.
Ist schon Pionierin, also eine Kunstfigur-Pionierin.
Genau, und wir werden viele kleine, wir sind jetzt zwar ein bisschen in der Vorbesprechung, aber wir werden viele kleine Parallelen sehen zur letzten Folge, zur Rosemarie Nitribitt-Folge, weil da gibt es zwischen diesen beiden Figuren interessanterweise ein paar Parallelen, die sehr interessant sind. Auch eine ähnliche Zeit.
So ein Zufall.
Ja, es ist sogar ein Zufall, aber es gab anscheinend gesellschaftliche Konstrukte, die immer wieder in dieselbe Richtung zeigten und die beide Frauen in ähnliche Nöte und Reaktionen brachte. Also das wird auf jeden Fall heute noch sehr interessant.
Richtig. Wir springen jetzt einfach erstmal in die Folge, würde ich sagen.
Das würde ich auch sagen. Das ist ein guter Ansatz. Machen wir das ganz einfach mal. Also es geht wie immer los und bei dem folgenden Hörspiel und so weiter. Und dann gehen wir mal ganz kurz ins Intro. Und die Szene, die wir vorfinden, ist eine rechtsmedizinische Untersuchung. Zwei Ärzte sind augenscheinlich dabei, Norma Jean Mortensen zu untersuchen. Der Name wird genannt und das entspricht genau ihrem Geburtsnamen, so würde man da auch vorgehen. Und wie in einer rechtsmedizinischen Untersuchung üblich, werden Grunddaten genannt, Gewicht, Größe. Und die Abhandlung, die man erstmal hier vorfindet, wirkt recht professionell.
Ja, hier ist man tatsächlich, hat man auch gut recherchiert. Ne? Also genau. Hier sind wirklich viele interessante Sachen dabei, die wirklich jetzt auch, sage ich mal, dem durchschnittlichen Wikipedia-Wissen über eine Obduktion entweichen. Oder ja.
Ja. Nein, das haben wir schon sehr gut gemacht.
Das übersteigen, genau.
Genau.
Ne? Also hier hat man wirklich ordentlich gearbeitet, auch gute Sprecher. Es wird hier auf Leichenflecken auf Vorder- und Rückseite eingegangen, was hier den Verdacht begründet, dass die Leiche später nach Eintritt des Todes, und zwar nochmal eine ganze Weile nach Eintritt des Todes, gedreht wurde, in diesem Fall wahrscheinlich auf den Bauch. Ja, es wird auf einige Narben im unteren Bauchbereich eingegangen. Und Und dass der Blinddarm würde fehlen, die Galle wäre entfernt, es würde kein Anzeichen für Ersticken geben, keine Punktionen des Körpers und, was äußerst interessant ist, keine Tabletten im Magen.
Genau, es gibt keine Hinweise, aber es gibt eine Einblutung, ein Hämatom im Darmbereich, ein purpurfarbenes Hämatom, was der Arzt verortet und sagt, es könnte auf die Anwendung eines Klistiers hinweisen. Man muss dazu sagen, in dieser Zeit war ein Klistier durchaus eine Art Abnehmmittel. Also Leute, die Probleme hatten mit der Verdauung und so weiter, oder man versprach sich von einem guten Durchfluss der Nahrung auch da, dass man nicht zu sehr zunahm. Und ein Klistier war nicht so ungewöhnlich, wie es heute in den Haushalten seltener zu finden ist. Was die professionelle Szene so ein bisschen auflöst, was ich sehr, sehr witzig fand. Es wäre nicht Offenbarung 23, wenn man nicht etwas einpflegt, was der Professionalität dann so einen kleinen Bruch verleiht. Und das ist dieser süffisante Spruch, die Brüste sind ja kleiner, als ich dachte. Das fand ich ein bisschen
Witzig. Ist ja auch
witzig.
im Prinzip ein Szenefakt. Denn diese Anmerkung ist ja tatsächlich recht häufig gemacht worden. Und zwar gibt es ja wie hieß sie denn? The Last Session? Jetzt habe ich es doch glatt vergessen. Nämlich
The
genau
Last
die
Sitting von Howard Stern.
Last Sitting von Howard Sterns, genau diese Fotosession, in der sie hier teilweise weitestgehend oder ziemlich nackt posiert.
Nackt, ja.
Und ja, wenn man jetzt genau hinschaut, tatsächlich, ja, das, was wenige Monate vorher noch im Kleid sah wesentlich größer aus, aber auch da gibt es natürlich nun bekannte Tricks und Kleinigkeiten. Das kann aber auch perspektivisch und das kann auch an der Interpolation der Filme der Bilder von Howard Sterns begründet sein. Man weiß es nicht, aber es ist witzig, dass sie es hier mit aufgenommen haben.
Die Fotos
Ja,
sind im Übrigen sehr schön. Also, die sind auf eine sehr runter, also man kann die finden im Netz, das ist sehr leicht, ja. Die sind auf eine sehr runtergebrochene Art sehr, sehr einfach, sehr reduziert, aber doch sehr, sehr ästhetisch und sie sind, sagen wir halt, er hat halt nicht einen Weichzeichner benutzt innerhalb eines Filters, was ihm leicht gefallen wäre, sondern er hat tatsächlich das praktische Mittel eines Chiffonvorhangs eingesetzt. Und so, und das ist eine ganz interessante Arbeit eigentlich. Also für irgendwen, wenn es euch jetzt interessiert, man findet diese Bilder im Netz. Nur so als kleiner Hinweis, war nur so ein Sidefact.
ja, kann ja nicht schaden, das sich mal anzugucken. Genau, es wird weiterhin zurück zur Obduktion darauf eingegangen, dass die Dame ein doch recht schweres Gehirn besitzt. Nun bin ich kein Neurochirurg, lieber Markus. Vielleicht hast du da erweiterte Kenntnisse.
Nein.
Es
Du
wird also
willst doch.
Rückschlüsse darauf genommen. Und auch das ist natürlich ein wenig süffisant, denke ich mal, aufzufassen, dass man sagt, naja, also es wird hier so ein bisschen darauf angegangen, das hätten wir ja mehr oder weniger bei der Blondine nicht erwartet. Wir wissen natürlich heutzutage als aufgeklärte Menschen, dass das völliger Quatsch ist. Aber auch hier sagt man, oh, das ist aber schweres Gehirn, die ist bestimmt viel schlauer gewesen, als sie sich gegeben hat, kurz gesprochen.
Ja, das war auch sicher der Süffisanz geschuldet. Aber ich fand es trotzdem einen ganz witzigen Einwand, den man nicht zu schwer belasten sollte, weil da muss man ja
Nein, nein,
heute
um Gottes
vorsichtig sein,
Willen.
wenn man so eine Sprüche macht. Ich glaube, ich würde ihn nicht überbelasten. Er ist einfach als witzigen Einwand da
Richtig,
reingenommen.
das genau. Das
Genau,
ist
und
als
dann,
süffisante Bemerkung
genau.
gemeint. Und ich sage mal so, wer sich jetzt mit dem Fall Marilyn Monroe und mit der Person doch ein bisschen weiter auseinandergesetzt hat, der wird natürlich über kurz oder lang ganz klar sowieso zu dem Fakt kommen, dass die Frau alles andere war als dumm und blöd und naiv. Und da hätte man das Gehirn jetzt nicht für wiegen müssen. Aber was auch immer, man hat so gleich sozusagen mal so ein bisschen die Tür geöffnet in die Richtung Marilyn Monroe war eben mehr als ein Kleid und blonde Haare. Ja?
Ja, das auf jeden Fall.
Der Todeszeitpunkt wird auch festgelegt und der ist natürlich programmatisch äußerst geschickt gewählt zwischen 2 und 3 Uhr morgens. Die 2 und die 3 zusammen ergeben, das wissen wir alle, die 23. Ob das wohl Zufall ist, Markus?
Natürlich nicht. Sie verstirbt am 4.8.1962 mit 36 Jahren. Das ist der Todeszeitpunkt, der festgelegt wird. Das immer mal wieder, wir werden diese 23, sonst wären wir nicht in diesem Hörspiel, immer mal wieder finden. Man geht dann über in diese, in die berühmten News. Die News erzählen von Hollywood, Marilyn ist tot. Man spricht vom Fund von Schlaftabletten und Medikamenten, was ein interessanter Hintergrund ist, wenn man aus der Obduktion kurz vorher weiß, man hat sie aber nicht im Körper gefunden. Es ist kein natürlicher Tod, darüber ist man sich einig. Eher Suizid, aber das wird noch nicht so benannt. Und die Vermutung ist, es ist eine unabsichtliche Fehleinnahme, eine Überdosis. Und es gab länger, so hat man Nachbarn befragt, keine Sichtung von Marilyn Monroe, die sowieso sehr zurückgezogen in einem relativ, wie sie es sagen, der ist wirklich, den gibt es heute noch, diesen Bungalow, in einem relativ schmucklosen Zwei-Zimmer-Bungalow lebt. Dass sie lebte also ein sehr bescheidenes Leben für jemanden, der so berühmt war. Jetzt muss man dazu sagen, ihre Karriere stagnierte zu dieser Zeit auch schon etwas. Und wir gehen dann kurz
nochmal. Und man muss natürlich auch zu sagen, es wird später in der Folge noch thematisiert, sie stand ganz klar unter Einfluss ihres behandelnden Psychiaters, war es, ne? Es ist kein Psychologe gewesen, ein Psychiater, genau. Von dem sie auch das Haus erworben hat. Und das hat noch eine ganz rührige Geschichte, da kommen wir später noch drauf. Hm. Und auch das wird sicherlich seinen gewissen Beitrag zu ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit beigetragen haben.
Also es gibt die Geschichte, da ist auch nochmal kurz eingewandt, kurz mal rausgeschweift aus der Folge, dass sie ein wenig unzufrieden mit ihrer Entwicklung war, filmisch. Sie wollte sich ein wenig ernster orientieren und das hat nicht so gut funktioniert, weil die Produzenten sie lieber wieder in die sexy Blondinenrolle packen wollten und das hat alles nicht so funktioniert und daraufhin soll es eine gewisse Labilität gegeben haben. Da wir das nicht genau wissen, würde ich es jetzt auch nicht zu schwer inhaltlich belasten. Das ist jetzt eine Vermutung. Aber wir
Ach, aufgrund ihrer Jugend wird da schon eine gewisse Labilität da gewesen sein. Also das hätte ja schon fast mit Teufel schon zugehen müssen. Wir wollen jetzt nicht ihre gesamte Jugend aufgreifen, Nein. Aber Markus hat das ja eingehend schon gesagt. Es gibt da so ein paar Nitribit-Parallelen. Auch sie ist als Kind einmal missbraucht worden. Das wollen wir jetzt auch alles jetzt hier gar keine große, riesengroße Geschichte draus spinnen. Ihre Mutter war auch ein bisschen rührig, so das mit den Männern. Das war mal hier, mal dort, mal da. Und dann wurde sie auch, weil sie das Kind nicht versorgen konnte, mal weggegeben zur Tante. Zur nächsten Tante, zur Pflegefamilie und so weiter. Die hat das in der Kindheit schon eine ganze Menge durch. Und wenn das an einem Kind so spurlos vorbeigeht und das jetzt natürlich kein Nährboden für eine gewisse psychische Labilität bietet, na, dann weiß ich halt auch nicht mehr. Also da wird schon was dran gewesen sein.
Genau. Dann gehen wir kurz in den Vorspann. Der Vorspann ist wie immer üblich mit einer Ansage, die diesmal heißt, wer gegen die Wahrheit verstößt, wird die Unsterblichkeit verlieren. Ja, das, naja, ich würde da jetzt auch nicht so viel reinlegen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal drüber hinweg und organisieren dann.
Stürzen uns in den Storyplot, in den Hauptstoryplot
von in den Plot. 23. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich glaube, heute ist so ein Tag, wo wir vielleicht auch bewertungsmäßig vielleicht wieder mal so ein kleines Stück auseinanderliegen könnten. Ich fürchte,
wir
es ist nicht
mal
so.
Schauen.
Ich fürchte,
wir
es ist wieder nicht
wir
so.
Wir wollen mal schauen, Markus, wir haben die Hoffnung schon so oft
Wir gehabt. Sind ja diesmal räumlich auseinander. Wir können ja nicht mal davon sagen, dass wir uns beeinflusst hätten. Das ist ja diesmal nicht der Fall. Gut, wir haben wieder die, wir gehen in den Hauptplot, ENG.
Ach so, ja, liebe Hörer, denn wir telefonieren sonst auch nicht. Also das Kommunikationsmittel sonst bei uns nicht genutzt. Wenn wir uns nicht sehen können, dann reden wir auch kein Wort miteinander.
Genau, das ist nämlich der Punkt, dass das Geheimnis dieses Podcasts, dass wir sämtliches Redematerial auf diese Sendung projizieren, sonst nicht.
Ja genau, wir wollen den gesamten konzentrierten Output, ja, den halten wir uns für euch auf, genau. Nur für euch.
Sonst reden
Wenn wir
nicht.
Uns privat mal sehen, sitzen wir stundenlang wortlos auf der Couch und reden kein Wort miteinander.
Genau, so ist das. Oder nehmen höchstens ein Getränk wortlos zu uns. Und um nicht Richtig. In die Verlegenheit des Redens zu kommen, lassen wir den Fernseher laufen. So in etwa.
So ist es. Genau so etwa.
Gehen wir in den Hauptplot. Also ENG beobachtet, wie es so seine Art ist, mal wieder T-Rex. Und er T-Rex hat diesmal einen kleinen Trick angewandt. Er ist auf einem Ausflugsschiff und das macht die Beobachtung eben nicht ganz so leicht. Das ärgert ihn, weil tonmäßig ist er offline. Das findet er überhaupt nicht gut.
Ja. Nein, also wir sehen, ENG ist in letzter Zeit so ein bisschen vom Unglück verfolgt. Georg hat sicherlich auch mit Zutun von Herrn Mickler, der ihn auf dem Ausflugsdampfer begleitet, ganz gut gelernt, sich der ständigen Überwachung des großen Bruders zu entziehen. Hm. Und ja, so fahren sie nun mit einem Ausflugsdampfer, der Wappen von Frankfurt, ich glaube, das wird so richtig auch als Name genannt.
Ja.
Los und machen so einen kleinen Ausflug. Ian ärgert sich wunderschön und die beiden gucken sich, und da sind wir schon ganz schnell wieder beim Thema, den Obduktionsbericht, den oben erläuterten, an und erwähnen auch ganz, ganz erstaunt keine Tabletten. Mhm. Aber es wurde also eine erhöhte Konzentration von Barbituraten festgestellt, und zwar in einer Konzentration, die sogar unter Umständen mehrere Menschen hätte töten können, und diskutieren, ob dieses Hämatoms im Enddarmbereich, ob das eventuell als Einlauf verabreicht worden wäre, was hier an der Stelle dann natürlich schon klar für ein Fremdverschulden sprechen würde.
Genau, es gibt diese interessante, also das finde ich auch, es gibt auch diesen thematischen Überschwung auf die Nisribit-Geschichte, er kommt auch schon auf die Verabreichung mit dem Klistier, das ist auch nochmal ganz interessant. Und dann kommt er auf die Parallele zur Nitribit und fasst das so ein bisschen zusammen und sagt, beide wurden als Kinder vergewaltigt, beide arbeiteten als Prostituierte, wenn die Monroe auch nur kurzzeitig, und beide wurden sozusagen mit lange getötet, also mit einem langen Zeitversatz, weil dieses Töten über das Klistier sicher nicht schnell ging. Ja. Und beide waren brünett, waren aber als Blondinen unterwegs. Das ist ein netter Sidefact, der ist auch hier durchaus erlaubt, diese Parallele zu ziehen. Und das wird dann gesagt. Was ich interessant finde, Mikla sagt, das Treffen musste auf diesem Schiff stattfinden und verweist auf das Wappen. Und das wäre das Originalwappen von Frankfurt, ein silberner Adler auf einem roten Grund. Und wenn man den Adler um 90 Grad kippt, dann zeichnen die Schwingen einen Halbmond. Ein gewagter Take mal wieder. Und
das also hier sind wir auf jeden Fall wieder so ein bisschen im Bereich der Märchen angekommen.
Ja, Hinweis auf den Orient.
Ja, Hinweis auf den Orient. Und dann geht es aber auch wirklich wieder durch die gesamte Palette der sozusagen üblichen Verdächtigen unserer vorigen Folgen hinweg. Hier hört ihr Better am liebsten mal mit großem Vergnügen selbst hinein.
Wir sind wieder im Bereich. Wir sind wieder da, wo wir immer dann denn landen, wenn sowas kommt. Wir sind wieder Orient, Occident, Schwerter, irgendwas. Irgendwo geht eine Sonne auf. Und ein bisschen lustig sind diese Verschwörungstheorien ja manchmal schon, weil ich dachte mir nur so, also wenn ich die Flagge jetzt um 90 Grad drehe und dann verdopple, dann habe ich sogar einen Vollmond. Weißt du? Also manchmal
weit heran. Ich staune doch immer wieder, lieber Markus, ich staune immer wieder.
Du meinst, ich bin zu weit drin, ne?
Ja, zwei Halbmonde sind ein Vollmond. Das ist rechnerisch auf jeden Fall richtig. Ja. Heraldik sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Da unterhalten wir uns nochmal getrennt drüber.
Ich weiß nicht, ob man Halbmonde mathematisch miteinander verbinden. Es ist ja auch egal. Also wir wollen ja die Sache nicht
richtig zu weit treiben.
So.
Richtig. Es wird darüber hinaus erwähnt, dass T-Rex in seinem Hotel ein Foto von Marilyn gefunden hätte. Und dieses sei nicht von Mikla dort deponiert worden. Daraufhin folgen jetzt noch ein ganzer Haufen irgendwelcher Tarotdeutungen. Also ich gebe es ganz ehrlich zu. Also hört rein, kommentiert es gerne. Ich habe diese Heraldik Überleitung auf Tarotkarten und deren Deutung und der Hinweis darauf hin, dass wahrscheinlich jetzt wohl Nolo in Gefahr sei. Auch beim dritten Hinweis nicht so ganz verstanden, aber vielleicht muss das auch nicht
unbedingt sein. Nee, also das Einzige, was ich dazu noch sagen kann, ist, dass das ein klarer Rückgriff auf die Folge 13, der Mission der Menschheit ist und ein bisschen auf diese St. Clair-Kiste und ich war nur froh, dass im Hintergrund keine Highland Backpipe gespielt hat und dann wird noch gezeigt, dass die Karte die Welt und dann ein Adler, weil der auf dem Schiff ist und gegenüber ist der Skorpion und also das war mir auch zu viel.
Richtig. Das mit dem Skorpion war dann schon wirklich. Also ich bin auch einfach nicht mehr. Ich habe mir gedacht, wo kommt denn jetzt dieser Skorpion her? Ist ja auch wurscht. Ja, hört einfach mal rein.
Also
wo?
Ne, schräg gegenüber.
Vom Schiff, von Frankfurt, vom Wappen.
Nee, der Wassermann. Vom Wassermann. Und jetzt fragst du dich, warum der Wassermann? Ich auch. Also wahrscheinlich, weil die auf dem Wasser sind. Ich weiß es nicht,
Dirk. Ich habe es auch nicht so ganz. Ist es ja auch wurscht. Also wir haben auf jeden Fall den Storyplot ein ganz kleines bisschen. Wir haben ihm so eine kleine Lachgaseinspritzung verpasst. Ja. Wir kommen jetzt hier zu dem Schluss. Nolo ist in Gefahr. Und Nolo hat ja, oh guck, auch ganz viele ähnliche Merkmale und Parallelen zu Marilyn Monroe und Rosemarie Nitribitt.
Genau. Und wir wissen ja aus alten Folgen, Nolo ist ja das Wort für geborgt und so, also egal wie. Wir kürzen das hier mal ein bisschen ab. Und es geht dann so ein bisschen weiter und im nächsten Take findet man Ian am Laptop wieder. Und er hat jetzt T-Rex sozusagen mal wieder aufgespürt. Er ist ganz stolz auf sich selbst, dass er ihn
abfand. Und er spricht mit seinem Kompagnon. Und ich weiß nicht, mir ist es vorher nicht aufgefallen. Er nennt ihn Boris.
Genau. Das gab es schon mal. Und man wundert sich da so ein bisschen. Wir wissen natürlich alle, dass Boris, also dass der wahre Boris tot ist. Das ist mehr so als as known as oder als Deckname zu sehen, würde ich mal sagen. Also wir wissen ja, dass er tot ist. Aber ja genau, er hat ihn am Frankfurter Hauptbahnhof aufgespürt. T-Rex ist unterwegs nach Berlin im ICE. Wir wissen alle, er kommt verspätet an dadurch. Und in Berlin trifft er mit Kim Schmidtke zusammen. Und die beiden gehen dann zur Wohnung von Nolo und sprechen währenddessen über Marilyn Monroe, über Nolo, über Gemeinsamkeiten. Sagen, beide waren sozusagen, ein böses Wort dafür, beide waren Fakes. Das war in den 50ern schon möglich, das habe ich mir notiert. Und als sie an der Wohnung ankommen, wollen sie sehen, ob Nolo da ist. Und Kim Schmidtke, wir wissen ja alle, das ist ja der Mann mit dem Dietrich.
Richtig, also da wo Peter schon nicht hinkommt, da kommt Kim Schmidtke mit seinem Dietrich-Set. Der schwingt den wie Zorro den Säbel. Aber er braucht es eigentlich gar nicht, denn die Tür ist offen.
Genau, die Tür ist nur angelehnt und dann, und jetzt kommt es wirklich ganz dick für die Hörer, dann Klischee, ein Angriff und T-Rex setzt ihn mit einem Handkantenschlag außer Gefecht.
Naja, der Handkantenschlag wird nicht erwähnt, aber auf jeden Fall der Karateschlag.
Der Karateschlag,
ich hab's jetzt gedeutet. Also ich finde es auf jeden Fall ziemlich irre, das ist doch tatsächlich auch ein bisschen in dieser Folge so ein gewisser Wendepunkt. Ja. Früher war es doch eigentlich so, Georg hat eigentlich immer mit dem Besten gerechnet und wurde dann meistens vom Übel irgendwie in irgendeiner Weise übermannt. Und es gab auch schon diverse tätliche Angriffe und körperliche, die sind meistens sowohl für Kim als auch für Georg nicht gut ausgegangen. Diesmal zeigt sich Georg allerdings ausgesprochen routiniert, Kameras und Abhörungen zu entgehen. Und außerdem erfolgt hier ein tätlicher Angriff aus dem Nichts und Georg schaltet sein Gegenüber, seinen Angreifer, einfach ganz routiniert aus.
Ja, aber man muss dazu sagen, ich bringe es jetzt übereinander und das ist auch eine mutige Darstellung. Bisher war es so, du sagst es ganz richtig, bisher wurde T-Rex angegriffen, er hat sich in Embryonalhaltung auf den Boden gelegt und abgewartet, was passiert. Kaum trifft er ein paar Mal Mikla, wird er zum Top-Agenten und kann sich plötzlich wehren. Also man fragt sich ja, was bei diesen Mikla T-Rex-Treffen dafür Ausbildungsformate stattgefunden haben mittlerweile. Also er scheint sich da ein bisschen aufgewertet zu haben.
Oder er hat einfach, sein Charakter hat sich, seine Welteinstellung hat sich verändert, so nach dem Motto, T-Rex reicht.
Genau, Angriff ist die beste Verteidigung.
Keine Ahnung. Angriff ist die beste Verteidigung, da hat er sich dann vielleicht ein bisschen was zeigen lassen. Ich würde es auch gar nicht so ins Lächerliche ziehen, weil was wir hier tatsächlich erleben, ist eine Weiterentwicklung und eine Veränderung des Charakters, der sich im Laufe dieser Geschichte tatsächlich, der da ein bisschen umschwingt, finde ich also eigentlich gar nicht so übel.
Nee, aber wir lernen natürlich auch gleich wieder, dass wir auf den Boden der Tatsachen kommen, weil T-Rex hat keinen Top-Agenten ausgenockt, sondern den Hausmeister. Und er hat ihn zielgerichtet ausgeschaltet. Der hatte aber nur den Auftrag, die Sachen von Nolo versandfertig zu machen. Und bezahlt wurde er mit einem Umschlag mit Geld. Das erfahren wir. Also Nolo ist weg.
Ja, und der Auftrag kam von einer Stimme am Telefon. Und ich glaube, es wird an dieser Stelle auch schon darauf eingegangen, dass das beim Einzug von Nolo ganz genauso gewesen wäre.
Was mich natürlich ein bisschen nachdenklich macht, ob ein Hausmeister auf den Hinweis einer Stimme an einem Telefon meine Privatsachen in Kisten verpackt und wegbringt.
Ich fände es äußerst bedenklich, wenn mein Hausmeister das täte, aber...
Du siehst, worauf ich hinaus will, genau. Du hast den feinen Hinweis sofort verstanden.
Gott sei Dank haben wir weder so einflussreiche Feinde noch Freunde, Markus, dass das vielleicht einfach uns nicht widerfährt, dieses Schicksal. Der Hausmeister ist auch eigentlich äußerst bestürzt, dass das Mädchen aussieht, was er wohl sehr gerne und was wohl hatte und was eine Zier der Siedlung gewesen wäre und ein Lichtblick. Und er ist eigentlich gar nicht so erfreut darüber, er ist eher traurig.
Genau, und dann gehen wir einfach mal im Take ein bisschen weiter. Dann gibt es einen kleinen Schnitt. Ian spricht mit seinem Bruder Mondrial und er will wissen, was T-Rex und Kim in der Wohnung von Nolo gefunden haben. Und was sie finden, sind Fotos von Nolo. Also anscheinend erotische Fotos. Was ja auch den Take auf Marilyn Monroe und so ein bisschen aufnimmt.
Richtig. Und auch hier werden leichte Andersheiten, leichte Unterschiede
im Gesicht
festgestellt. Es werden asiatische Gesichtszüge erwähnt. Und so erschließt sich hier einem auch so ein ganz kleines bisschen der Eindruck nach. Da hat vielleicht Nolo auch etwas an sich machen lassen. Und auch hier wäre jetzt schon wieder die nächste Parallele, Nolo wird durchgehend als ausgesprochen hübsch beschrieben und hier hat vielleicht jemand nachgeholfen, genauso wie das bei Marilyn Monroe auch schon so war und bei einigen anderen. Die Parallelen werden hier verdichtet an dieser Stelle.
Genau, und es gibt eine Frage und die kommt auf. Also erstmal, sollte sie bewusst jemanden darstellen und war sie sozusagen... Im Agentenbereich spricht man ja mal von den Venusfallen. War sie so eine Art Venusfalle für Georg? Also war sie darauf angesetzt, Georg einzusammeln? Die Frage kann man sich stellen. Die wäre auch gar nicht ungeschickt, wenn man es so einsetzen würde. Auf der anderen Seite, bei einem frauenunerfahrenen Wirtschaftsinformatiker hätte man da auch keinen Riesenaufwand fahren müssen. Glaube ich.
Ja, das ist richtig.
Da wäre viel Arbeit das Ergebnis hätte man leichter erreichen können. Aber Ian denkt an T-Rex, würde versuchen, ihn so ein bisschen auszutricksen, was ja mittlerweile in der Phase dieses Spiels in Anführungsstrichen durchaus auch erwartet werden kann. Die beiden haben ja jetzt schon ein paar Erlebnisse hinter sich und ein paar Scharmützel. Und T-Rex geht daraufhin zu dem Orientalen, wie er immer sagt, und also zu dem Chef von Nolo und will dort herausfinden, warum Herr Hussein, und das ist die Sache, die sie herausfinden, den Auftrag gegeben hat, Nolos Sachen einzulagern.
Und richtig, witzigerweise an dieser Stelle, kurz vorher gibt es nochmal eine kurze Schaltung zu Ian und Boris, der ihnen nämlich gesagt hat, die sind bei Mondrial im Reisebüro. Also, wir lernen hier an dieser Stelle, Bruder Mondrial ist Herr Hüssehin. Und abgesehen ganz, ganz in so einem kleinen beiläufigen Nebensatz, wird hier auch noch tatsächlich der Witz der Folge gerissen, nämlich über Nolo, weil es wird die Frage in den Raum geworfen, ob Nolo bereits in ihrer Funktion verbrannt sei. Und das wäre so wirklich so, hier, verstehst du? Hier. Georg Brandt, verbrannt. Also es wird auch nochmal so richtig so verdeutlicht. Witzigerweise haben sie mich damit echt abgeholt. Ich weiß nicht, ob es eine ungewollte Komik oder eine gewollte ungewollte Komik war. Es schreibt es mit rein. Ich fand die Szene sensationell gut.
Die war gut und sie, ich wusste, also ohne dass ich sie jetzt, ich wollte sie gar nicht so jetzt aufbringen wie du es, aber ist in Ordnung, ich wusste, sie holte dich ab.
Schade.
Ja. Deswegen konnte ich es abwarten. Nee, ist gut, alles gut. Nein, die hat, war wahrscheinlich auch mit dem anderen zu sehr beschäftigt, um jetzt diese Geschichte so was mich ein bisschen wundert ist oder was ich auch gut finde ist, die beiden spielen es ganz gut wieder mal in der Abfolge. Beide seien, das Spiel ist beide Seiten, also Hussein und Georg trauen sich nicht über den Weg, aber beide haben ein durchaus wohlwollendes Interesse an Nolo. Also man merkt beiden an, sie sind beide positiv da geneigt, sie sind beide, trauen sich nicht so richtig und dann macht Herr Hussi in den Move und will etwas am PC über Nolo herausfinden und dann dachte ich so, sind jetzt alle Hacker? Also jetzt der Hussi auch noch? Sind jetzt alle so?
Na, auf jeden Fall ist Herr Hussi auch in Anbetracht des ja bis jetzt eigentlich rein theoretisch vollständig an ihm vorbeigelaufenen Handlungsplots, ausgesprochen auskunftsfreudig und hervorragend über Marilyn Monroes Hintergründe informiert und bringt die also auch gleich zutage und zur Sprache. Da habe ich so richtig kurz den Auslöser für auch nicht
Ja, und
feststellen können.
wenn, und da ist leider auch eine Ausbildungslücke bei Georg zu finden. Also wenn du im nachrichtendienstlichen Bereich bist und dein Gegenüber beantwortet dir Fragen, die du noch nie gestellt hast, dann ist Vorsicht geboten. Also da ist eine Sache drin, die schon interessant ist, aber es gibt so Symmetrien, die man dann so aufdeckt. Und eine Symmetrie ist die Heimatlosigkeit der Monroe und Nolo. Lustigerweise wohnte Marilyn Monroe in Brentwood. Und das ist derselbe Ortsteil, wo auch O.J. Simpson lebte. Also anscheinend ein Ort, wo Tod und Sachen öfter mal zusammenkommen. Und dieses, wie du gesagt hast vorhin, dieses Haus kaufte sie von ihrem Psychiater. Und sie hatte, und so wird es in der Sache gesagt, und das, was ich vorhin meinte, sie hatte so einen Hang zu etwas gewalttätigen Männern. Also die Männer, mit denen sie zusammen war, die hatten oft auch einen körperlichen Einfluss auf sie, um es mal ganz nett zu sagen.
Ja.
Und was aber aufkommt, ist, dass kurz vor ihrem Tod ein Streit mit einem Studio beigelegt wurde und ihre Gage sollte verdoppelt werden für die nächste Filmrolle, was ja durchaus in ihrem Segment durchaus bemerkenswert gewesen wäre.
Ja, es wäre insofern bemerkenswert gewesen, zumal da ja so ein bisschen, also es gibt da ja so ein paar Theorien, die dort kursieren, dass im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft, die ja wohl angeblich gar nicht so hervorragend aussah, und diesem kleinen Gastspiel und diesem Tête-à-Tête mit den Brüdern Kennedy, Robert und
John
ich
F.
wollte ich schon sagen, Miles,
Nee, John
John
F.
F., entschuldigen, Miles Kennedy lebt noch. Respekt an der Stelle, toller Sänger. Ja. Dass da also ein gewisser Zusammenhang bestanden hätte. Und nun ist es aber so, dass wenn man jetzt hier die Hinweise findet, dass eigentlich ihre Verträge bereits aufgebessert wurden und sie eigentlich zur doppelten Gage bereits wieder gebucht war, wird das natürlich so ein bisschen ad absurdum geführt. Was, ja, lest da mal rein, das sprengt die Folge. Also die Theorien darüber sind äußerst umfangreich. Ist insofern aber ein netter Sidefact, der hier so als Fakt mal in den Raum geschmissen wird.
Genau, und einen kurzen Einwand muss ich doch noch eine Sache einbringen. Joe Kennedy, der Vater von John F. Kennedy und Robert Kennedy, war dafür bekannt, er hatte eine Filmfirma und er hat sich über diese Filmfirma immer sichergestellt, dass er junge Starlets kennenlernt. Also das war im Prinzip ein Zuführungsbetrieb für junge Frauen. Und wenn man das jetzt mal übereinbringt und dieser doppelten Gage und Filmangeboten, dann gibt es da genug Ansatz für Verschwörungstheorien, die durchaus in unser Hörspiel passen, aber wir greifen es jetzt nicht weiter auf. Es gibt
Richtig,
Ansätze.
die werden hier auch noch mal, es wird hier auch noch mal ein bisschen vertieft. Hört das euch einfach in Ruhe ein, dadurch, dass ihre Haushälterin einer puritanischen Sekten angehört wäre, also zu den Hirschen gehörte, die Kennedys dagegen Stiere wären. Ihr seht, wir greifen hier wieder bekannte Motive auf. Aber das hört ihr euch einfach mal in Ruhe an. Haben sie eigentlich ganz liebevoll gemacht an der Stelle.
Genau, da gibt es ja immer wieder diesen Punkt. Und am Ende dieses Takes stellt sich die Frage, wo ist Nolo? Und an dieser Frage ist man immer noch nicht weiter. Und dann gibt es eine neue Szene. Ian redet in dieser Szene mit Boris. Das habe ich in Anführungsstrichen gesetzt, weil wir wissen, dass das ja ein Konstrukt ist. Und dann sieht Boris, wie T-Rex Zeichen macht in der Kamera, um Kontakt aufzunehmen. Und Ian öffnet den Lautsprecher und hört Georg. Und er sagt, wir müssen reden. Das ist ungewöhnlich. Also beide Seiten haben jetzt spätestens jetzt erfahren, dass der eine weiß, dass er vom anderen beobachtet wird. Und
Ja,
Ian
aber ich
ruft
glaube,
T-Rex an.
ich weiß auch gar nicht, ob jemand vorher schon noch davon ausgehen konnte, dass der andere es nicht weiß. Also nach der Überwachungsfolge, ich denke, danach ist das für alle Seiten klar, dass hier Beobachtung in vielschichtiger Ebene durchgeführt wird. Was auch immer, aber es wird als erstes tatsächlich als de facto als Kommunikationsmittel genutzt, um sogar einfach mal die Wege mal ein bisschen abzukürzen.
Also Sie könnten auch
Das finde
einfach
ich eigentlich ganz
Telefonnummern
charmant.
voneinander austauschen. Aber das ist wie immer so ein bisschen dieses Offene, was man sich erhält. Aber was eigentlich jetzt, die beiden unterhalten sich und Ian, Quatsch, ein T-Rex fragt, was er denn mit Nolo, Schrägstrich Tatjana, Schrägstrich Tamara vorhat. Und dann kommt ein Angebot, also so lautet, er gibt Nolo frei und T-Rex würde im Gegenzug weiter auf Honorarbasis mit ihm arbeiten.
Was, das ist zumindest Georgs Angebot.
Ja, ist aber ein dummes Angebot, weil bisher arbeitet Georg ja bei jeder Gelegenheit kostenfrei für Ian.
Was Ian auch sofort weiß. Konstatiert.
Genau, also das ist ein im Ansatz schon komisches Angebot. Ja gut, dann verliert man sich in Drohungen und so weiter. Und wenn Nolo was passiert, man kennt's. Ne? Also T-Rex ist halt wütend. Und dann gibt es eine Übergangsmelodie mit etwas Dramatik. Sag's mal so, um es mal kurz zu halten, um dem Hörer auch noch was offen zu lassen.
Ja, ach so, ich dachte, ich sollte das jetzt verdeutlichen. Nee, das wollte ich eigentlich nicht.
Nein, du kannst gerne jetzt an den Kudamm weiterziehen.
Ich zieh an den Kudamm weiter, denn man möchte sich jetzt mit Nolos Bruder unterhalten, oder? Habe ich jetzt was zu viel übersprungen? Entschuldigt bitte.
Also man geht an den Kudamm, ich mach mal kurz und
Ach richtig, man entschuldigt, natürlich habe ich was vergessen. Man entzieht sich also ganz dezent der Überwachung, indem die Herren Schmidtke und Brandt am Big Eden, am Kudamm, in die Kanalisation verschwinden. Ihnen zeigt sich daraufhin wieder. Ha?
Und wir wissen alle, da kann man einfach eine Decke hochheben, eine Treppe runtersteigen am Big Eden. Das ist ja auch nicht am Kudamm. Direkt.
Hast du das wohl noch nicht gemacht?
Doch,
Also ich gehe immer da lang, wenn ich überwacht werde.
Selbstverständlich, nein, ich pflege auch weiß, immer also, so, das Big Eden zu verlassen.
Das ist jetzt neu. Ich habe jetzt auch mal so ein bisschen in unseren alten Aufzeichnungen gestöbert, ob wir das Big Eden eventuell schon mal irgendwo drin mit drin hatten, aber ich konnte da nichts finden. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach neu. Man möchte einfach nur sagen, aha, Ian hat's gerallt. Okay, da gibt es offensichtlich was und schwupps, weg sind's und der weiß natürlich auch sofort, wo wir lang gegangen sind. Da drin kann man nicht abgehört werden und man begibt sich ganz direkt. Ich meine, die Kanalisation ist super ausgebaut vom Kudamm aus. Direkt von dort aus in die russische Botschaft. Also hier ein kleiner Tipp für die Leute, die schon immer mal gucken wollten, wie es in der russischen Botschaft aussieht. Das ist euer Weg.
Ja, das ist auch ein interessanter Take. Ich kann mir, obwohl...
Also sollten wir hier an der Stelle, das ist so eine typische Bitte macht es zu Hause nicht nach.
Genau.
Geschichte, ja, also natürlich ist das Blödsinn, was ich hier gerade erzählt habe.
Ja, auf der anderen Seite, es gibt, ja, obwohl mir meine Fantasie dazu ausreicht, dass natürlich ein Zugang über eine Kanalisation, die ja nicht oft bevölkert ist, durchaus sinnig ist. Also ich will nicht mal sagen, dass es so etwas nicht gibt, aber natürlich sucht ihr nicht nach Türen und geht da schon gar nicht rein. Diese Kanalisation, genau, und jetzt sind wir doch, wir kommen gleich hin, aber es gibt noch einen kleinen Take, und zwar, es gibt noch eine Geschichte, man erwähnt irgendwann später das Shooting mit Bert Stern und man sieht sich die Fotos an und sagt, naja, man sieht auf den Fotos halt keine Narben. Also es gibt Unterschiede zwischen der obduzierten Person und diesem letzten Shooting, was ja relativ nah vor dem Tod war. Das muss man dazu sagen, ich glaube, die hatten damals auch schon Retusche.
Ja, erstens das und zum Zweiten, also eine Narbe zu überschminken und zwar so, dass man sie auf einem Bild nicht sieht.
Ja, ist keine
das
schwarze
Kunst. Das kann sogar ich.
Ja, also da war ich auch ein bisschen, ich dachte, okay, aber der Geschichte sei es geschuldet. Dann gab es eine neue Szene. Kim hat das Handy wieder eingeschaltet. Kim und Georg sind jetzt unter den Linden und gehen zur russischen Botschaft und jetzt sind wir spätestens bei der Geschichte.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, betreten sie die russische Botschaft eigentlich direkt durch die Kanalisation, oder doch? Nicht? Oder ja? Oder
also
doch?
Ich habe hier eine Notiz mit unter Linden, aber sei es drum. Also sie gehen jedenfalls zu Tamaras Bruder Gennadi. Liebe Hörer, ja. falls ihr irgendeinen Einwand habt gegen unsere Darstellung, könnt ihr das auch gerne in Instagram aufbringen. Aber dazu werden wir später vielleicht am Ende der Folge noch was sagen oder am Anfang der nächsten Folge.
Richtig.
Ich habe mir notiert, dass sie durch einen Geheimgang die russische Botschaft betreten. Aber egal. Ein Gang und der wohl für die Agentenhauptstadt Berlin
angefertigt. Es war auf jeden Fall ziemlich geheimlich, weil sie stehen ja plötzlich direkt im Büro von Genosse Gennady. Also vielleicht habe ich das wirklich nur übersprungen.
Na, jedenfalls laufen sie in dieses Büro. Gennady macht auch sofort klar, er hätte sie erwartet. Und er macht ihnen aber auch klar, dass er Georg für eine Gefahr für seine Schwester hält. Was mittlerweile in der Verwicklung, wo alle da drin stecken, die sind eine Gefahr für sich gegenseitig mittlerweile. Jedenfalls in dem Geschäft, wo sie da rumtanzen. Und Gennady weist Georg auf die Akten dieses Monroe-Falls und auf dessen Konsequenzen und was da passiert ist. Und T-Rex ist natürlich wieder im Fall und kommt zum Schluss, dass Robert Kennedy und die Monroe ein Verhältnis hatten. Und es gibt wieder Differenzen. Das ist auch eine Parallele zum Nitribit-Ding. Es gibt ein bisschen Differenzen zum Todeszeitpunkt. Offiziell gibt es der 5.8. und in den Akten steht aber ein anderes Todesdatum, nämlich der 4.3., was deutlich vorher ist.
Ja.
Und es gibt also zwei Todesdaten, es gibt offizielle Dokumente und das wäre natürlich
ein. Also wir hören hier gerade gelesene Auszüge aus der FBI-Akte. Genau. Angeblich, ja. Also daher kommen plötzlich diese ganzen interessanten Informationen. Entschuldige, ich wollte dich da nicht unterbrechen,
nee, aber ja,
das fand ich doch wichtig. Genau. Zumal jetzt hier auch noch sozusagen eine gewisse Beziehung zu J. Edgar Hoover unterstellt oder vielleicht geschlussfolgert wird und man überlegt, ob J. Edgar Hoover sie vielleicht einfach nur sozusagen unter Drogen gesetzt und gesteuert hätte, um Kennedy zu diskreditieren. Ja.
Machbar, nicht unmöglich. Und in der Zeit der 50er Jahre und in der Kenntnis der Person J. Edgar Hoover, der ja ein Kommunistenjäger war und der auch eine verheimlichte Homosexualität hatte und also da gibt es ja viele kleine Nicklichkeiten, die man da durchaus erwähnen könnte. Es ist nicht ganz undenkbar.
Nee, das ist richtig. Es ist nicht ganz undenkbar.
Aber es ist ein ganz schön steiler Berg, auf den wir da gehen müssen.
Das ist richtig. Also ob der Tatsachen, die uns jetzt hier sozusagen bisher vorgelegt wurde, ist das doch eine recht kühne Behauptung und vor allem ein recht kühner Twist. Ungeachtet dessen natürlich, J. Edgar Hoover, äußerst interessante Persönlichkeit, äußerst nebulös und durchaus zuzutrauen, ja.
Was interessant ist, und das ist wahr, das habe ich mir angeguckt, ich habe es tatsächlich recherchiert, ich finde die Kopietheorie, also die Theorie der kopierten Frau, gewagt, spannend, aber dennoch sehr gewagt. Was aber interessant ist, auf dem Grabstein von Marilyn Monroe steht kein Datum, nur eine Jahreszahl. Und das ist eher ungewöhnlich, weil, ja gut, die sind, also da gibt es durch die Episkopalen oder so, also durch diese sehr stark evangelischen Glaubensrichtungen in den USA doch Vorstellungen, wie das zu sein hat. Und
Episkopalgemeinden heißen die übrigens, genau, ja. Sind auch puritanische Gemeinden. Sehr alt, sehr noch aus den Gründervätern, aus der Gründerväterzeit verwurzelt.
Also, genau, und da gibt es schon Vorstellungen.
Episkopalgemeinden sind ein äußerst, äußerst interessanter Punkt. Das ist ein anderes Thema.
Genau, aber das ist eine andere Geschichte. Aber jedenfalls sind die sehr stark und sehr, sehr gläubig und die haben da gewisse Vorstellungen. Und das widerspricht der Sache ein wenig. Aber auch da sei es drum, das lassen wir mal so offen stehen. Dann gibt es ein Gespräch, Ian mit Boris, und da sagt er ihm so ein bisschen, klagt er ihm sein Leid, das Leid des Agenten. Und er sagt, er sei müde vom Agentengeschäft und außerdem müsse er Bruder Mondrial töten. Er hätte sich nicht als vertrauenswürdig erwiesen. Bei aller Freundschaft, ENG war bisher nicht so der aktive Part, was sowas betraf, ja. Oder? Das heißt, plötzlich zum Killer mutiert?
Kann man so nicht sagen, aber es wird ja in den, sage ich mal, im ersten Drittel der Folgen wird ja dann doch beschrieben, dass Ian schon eine äußerst bewegte Vergangenheit hatte, was anhand von OPs, Narben, Verletzungen und so weiter da alles zum Vorschein getreten ist. Insofern wird er wahrscheinlich schon ein relativ aktives Leben auch als Agent geführt haben und er wird ja auch immer aktiver. Also die ganze Geschichte um Ian selber wird auch immer ich sage mal jetzt, Stück für Stück von mehr Gewalt und einem gewissen Anflug sogar von Brutalität begleitet. Angefangen davon, dass er in Ägypten erst fast von so einem Löwen zerfleischt wurde. Finde ich, also es ist aber so, das ist so ein subjektiver Eindruck, der sich irgendwie mit der Zeit jetzt bei mir gebildet hat.
Er scheint ja
auf jeden Fall zeigt er hier ganz deutlich, er schreckt überhaupt nicht davor zurück, jemanden zu töten. Ja. Wie das Ganze jetzt so zusammenhängt mit was Bruder Monreal, ich meine, alles scheint ja ordentlich überwacht zu sein und das kann ja nun in der ganzen vorhergegangenen Überwachungszeit den Leuten nicht entgangen sein, den Überwachern, dass Bruder Monreal offensichtlich ein Förderer von Nolo ist. Und naja, also irgendwie finde ich das Ganze ein bisschen seltsam. Und warum er ihn jetzt genau töten will, das habe ich auch noch nicht so richtig. Aber ja, schreibt es uns gern.
Genau. Ich mache mal den nächsten Part ein bisschen kürzer, weil wir wieder in die Endszenen kommen und die verraten wir ja seltenst. Also man trifft sich dann auf der Straße mit dem sogenannten Orientalen. Aussehen hat wichtige Tickets zu besorgen. Und Georg fragt, ob es sich dabei um Nolo handelt. Das ist ja auch naheliegend in dem ganzen Zusammenhang. Und Georg fragt zusätzlich, ob er die Geschichte von Nolo kennt, ob er die Hintergründe kennt. Und Georg hat Angst, dass sie da zu weit in dem Spiel drin ist. Was ich kurz erwähnen muss, gute Sprechszene von David Nathan mal wieder, mit so einem Monologcharakter, ein relativ langer Take, aber wie wir David Nathan kennen, super gesprochen. Das ist also wirklich, da ist eine gewisse gute Dramatik, die er da so trägt und das ist... ganz gut gemacht, das muss man ihm sagen.
Ja, also wirklich, wirklich eine hervorragende schauspielerische Qualität, das muss man sagen. Also er transportiert Emotionen sehr, sehr gut da drin. Und also sprecherisch ist es genial.
Und jetzt kommt etwas, was ja hier öfter im Podcast sonst durch dich abgedeckt ist, nämlich es gibt den Auftritt aus dem Nichts und den haben wir jetzt auch. Und den kannst du ja kurz mal zum Besten geben, weil jetzt Auftritt Nolo.
Aus dem Hintergrund taucht ganz plötzlich Nolo aus. Die schwerst gesuchte Nolo war im Prinzip eigentlich die ganze Zeit im Hinterzimmer versteckt, könnte man meinen, und tritt es ganz plötzlich auf. Zeigt sich auch überhaupt nicht erbaut darüber, dass Georg versucht, sie zu finden und nach ihr gesucht hat. Und hier wird es jetzt noch mal ein bisschen emotional zwischen den beiden. Aber Nolo lässt sich absolut kein Stückchen erweichen und erteilt T-Rex also eine saftige Abfuhr, weil er ihre Tarnung hat auffliegen lassen und wer weiß, was er noch alles anstellen würde. Sie will sich also definitiv distanzieren.
Sie bezeichnet ihn sogar als dumm. Ne, also aber sie sagt etwas, was für die Folge ja wichtig ist. Sie hat Zweifel darüber, dass sich die Monroe umgebracht hat und dass die Vermutung ist, sie wollte Hoover bloßstellen im TV und das konnte man nicht.
Bei der Golden Globe-Verleihung, die irgendwie ein oder zwei Tage später hätte stattfinden
sollen. Genau, und so man hat sie aufs Bett gedrückt und mit dem Einlauf dann getötet. So ist die Endvermutung. Es bleibt ja eine Vermutung.
Und sie äußert eine Frage, nämlich für wen Georg arbeitet.
Und das ist ein geiler Take. Da war ich wirklich erfreut für diese Folge, weil es gehen nämlich eine Menge Fragen auf. Welche Interessen hat T-Rex, Georg wirklich? Wer zahlt diese ganzen Reisen? Wer hat überhaupt Interesse an den Ergebnissen dieser ganzen Abenteuer? Ist es Tupac? Ist es ENG? Und sie nennt ihn
richtig.
Und wer sie nennt ihn immer Georgi. Das finde ich schön.
Ja, das ist auch tatsächlich sehr witzig. Das finde ich auch. Das wird hier an der Stelle noch nicht erklärt. Gerade im Hinblick auf die Tatsache, die wir jetzt eingangs schon erwähnt haben, dass hier eine gewisse Charakterveränderung vorliegt von Seiten von Georg. Er wird routinierter, er ist abgekochter, er ist besser auf die Dinge vorbereitet, er ist sowohl wissenstechnisch als auch verbal als auch handgreiflich äußerst schlagfertig geworden. Und natürlich stellen sich auch uns die Fragen, wie ist das, wir haben uns vorhin schon gefragt, wie ist das wohl eigentlich zustande gekommen? Und auch Nolo greift das hier auf.
Richtig, also jetzt, wie gesagt, wir erzählen ja vom Ende mal nicht viel. Nur kurz gesagt, es gibt eine Szene, wo Nolo einen kleinen Monolog hat. Und es gibt auch eine kleine Auseinandersetzung, aber ich will nur mal den Schluss der Szene. Es gibt einen Moment, womit Nolo ein wenig Oberwasser gewinnt. Und das ist der Besitz der berühmten Server, die mal abgebaut wurden aus dem War Room. Sie hat immer noch die Verfügungsgewalt über diese 6 Server. Und anscheinend ist dieser Besitz dieser Server so tragend, dass sie damit ein Erpressungspotenzial hat.
Ja, das ist richtig. Und dann gibt es am Ende, als wäre das noch nicht genug, noch einen klitzekleinen Twist, den wir euch nicht vorher verraten möchten. Richtig, und damit geht die ganze Folge zu Ende.
Genau, damit sind wir am Ende der Folge und wir sind im Bereich der Bewertung, wir sind im Bereich der Gut- und Schlechtpunkte und ich würde gerne mal hören, was du dazu sagst.
Ich sage es jetzt einfach mal ganz frei heraus, denn ich muss es ein bisschen teilen. Mhm. Die Folge ist nicht gerade meine Lieblingsfolge. Mhm. Das muss ich in der Gesamtheit einfach so sagen. Mhm. Diese Geschichte, das heißt, wir haben immer sozusagen die Verschwörungstheorie des Tages gehabt, die mal mehr und mal weniger schlüssig war, die aber weitestgehend dann den Hauptstoryplot der Protagonisten irgendwie mitgetragen hat. In dieser Folge ist es komplett andersrum. Mhm. Also mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck ist, dass hier einfach nur noch eine Verschwörungstheorie um irgendeine bekannte Persönlichkeit einfach mal schnell ins Rennen geworfen wurde, damit wir nochmal eine Aufhängernummer haben. Um die Verschwörungstheorie geht's eigentlich gar nicht. Die wird in alle Richtungen und Wendungen gebogen, um irgendwie den Storyplot voranzubringen. So sinnig oder unsinnig das in dem Moment oder eben auch sehr, sehr schnell geschehend, das eben auch so passiert. Ich gebe der Folge... Also, ich gebe der Folge 3 Punkte, aber ich muss das aufschlüsseln. Ich gebe ihr 3 Punkte, aber ich würde den ersten 3 Vierteln der Folge würde ich nur 1 geben. Hm. Und das letzte Viertel der Folge kriegt dafür volle 5.
Hm. Verstehe.
Damit muss ich mich irgendwo, sagen wir mal, bei einer wackeligen, bei einer knappen 3 ungefähr einklagen, wobei ich auch fast die 2 noch gerechtfertigt fände, weil insgesamt ist die Folge eine gute Idee, hier mal wieder den Protagonistenplot in den Vordergrund zu rücken, um da auch vielleicht nochmal das eine oder andere Türchen oder das eine andere Fragezeichen aufgehen zu lassen. Dennoch finde ich es an vielen Stellen ein bisschen ungeschickt gemacht. Allerdings ist sowohl sprecherisch als auch von den Twists das Ende ganz hervorragend. Ich sage 2,5 Punkte.
2,5, okay. Ich hätte es nicht besser sagen können. Wir sind uns wieder mal erschreckend einig. Es ist so
bei mir, das ist doch unmöglich. Ich dachte echt, du fandst die gut.
Nein, pass auf, es ist eine 3 von 5. Und zwar, ich sag dir auch warum. Und du wirst, meine gesamte Begründung ist, ich habe auch mir genauso Gedanken gemacht, wie ich auf diese Begründung komme, weil ich auch diese Teilung im Kopf habe. Und meine Teilung ist, gut an der Folge ist so die Marilyn-Anteile. Ne? Also dieses Recherchieren, dieses Aufbringen des Hauptthemas ist ganz okay. So. Nicht so gut ist die Vermischung dieser Marilyn-Nolo-Varianten.
Zumal man das auch in der Nitribit-Folge hätte schon aufbringen können.
Genau, genau.
Also Marilyn wäre nicht notwendig gewesen.
Ja, aber Marilyn ist cooler als Nitribit und mehr Leute kennen Marilyn als
Nitribit. Finde ich gar nicht. Aber egal.
Ja, nee, aber rein Kenntnis, ja, also wenn du könntest ja Rosemarie Nitribit als Bild irgendwo zeigen, würde kein Mensch kennen, du kannst eine Marilyn Monroe zeigen, kennt jeder. Und dementsprechend hat man, glaube ich, das attraktivere Mittel gewählt. Lass ich auch so stehen, ist auch völlig in Ordnung.
Es ist die reißerische Story, aber die interessantere Story mit viel mehr offenen Fragen ist Rosemarie Nitribit.
Total, total. Deswegen ist die Folge davor auch die in meinem Kopf bessere. In meiner Bewertung, und du weißt, ich muss immer so einen hässlichen Satz schreiben und der ist wieder mal, und bei mir ist es so, ich habe so das ist die mondäne Marilyn, moderat, malträtiert und im Strudel von Nolo und ING Plunder verbackene Story. Das ist wirklich, das ist wirklich so in einem, man macht so ein, das ist wie so ein Eintopf. Das wie
ja, so man versucht aus zwei Komponenten, man versucht ein gutes Essig und Öl drin, Dressing und rührt nicht stark genug.
Ja.
Oder rührt zu doll, wie auch immer. Also so ja. könnte man das eigentlich so ein bisschen bezeichnen, finde ich schon.
Ja.
Daher leider ein wirklich tolles Ende. Und mit dem passenden davor wäre es wirklich eine exzellente Folge gewesen. Dennoch, hier kann sich der Zuschauer freuen, denn vor allem das Ende ist absolut brillant, was das Durchhören der restlichen Folge dann doch wieder zu einer spannenden Sache macht. Also schon eine kleine Empfehlung kann man hier schon aussprechen. Schlechtere nicht.
Und genau so lassen wir das stehen. Und damit enden wir die heutige Folge. Es war wunderbar. Ich danke dir, Dirk. Es war belebt. Es war schön. Und schön, dass wir es auf diesem Weg mit der Telefonschalte möglich machen konnten, unseren Hörern mal wieder eine Folge zu präsentieren. Und auch an euch geht, wie immer, teilen, bewerten, kommentieren. Und das dürft ihr alles machen. Negativ, positiv. Wir werden alles aufgreifen. Ja, und damit würde ich mich schon mal verabschieden und gebe die letzten Worte an Dirk.
Ja, so ist es. Ich kann mich da nur anschließen. Wir sind für alle eure Regungen, die ihr uns gibt, äußerst dankbar. Kritik kann man ins Positive wenden. Lob hört man per se schon sehr gerne. Also lasst das ruhig ordentlich krachen. Wir hören uns bald in einer nächsten Folge, die wir wahrscheinlich auch noch per Telefon aufnehmen müssen, weil es leider nicht mein Hauptberuf ist und ich hin und wieder doch ein bisschen unterwegs bin. Aber spätestens in der übernächsten Folge hoffe ich, dass ich wieder am Mikrofon dem Markus gegenüber sitzen kann und freue mich schon. Als denn, bis dahin.
Bis dahin, in die Endfolge. Unsere nächste Folge wird lauten: Der Mann im Mond.